请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 14. August 2026 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Nun zuerst die Nachrichten.
Taiwans Außenminister ist zuversichtlich hinsichtlich US-Waffenverkäufen. Taiwans Wirtschaftsministerium erklärt, Regierung diversifiziert Energieimporte weiter und baut erneuerbare Energien aus. Und Taiwans Außenminister fordert, parteipolitischer Wettbewerb sollte Taiwans übergeordnete diplomatische Interessen nicht beeinträchtigen. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Außenminister Lin Jialong erklärte, die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA beruhten auf institutionellen Verbindungen, die über viele Jahre aufgebaut worden seien. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die USA Taiwan auch weiterhin mit Waffen beliefern werden. Lin äußerte sich in einem Interview, das er dem BBC World Service für die Sendung News Hour gab und das am gestrigen Donnerstag veröffentlicht wurde. Die BBC-Moderatorin Rebecca Caspi fragte Lin unter anderem nach Taiwans Vertrauen in die USA angesichts verschiedener Faktoren, darunter die Auswirkungen des Konflikts im Nahen Osten auf die US-Waffenbestände und Waffenverkäufe an Taiwan, die Stationierung US-amerikanischer Streitkräfte im Indopazifik sowie die Bereitschaft und Fähigkeit der USA, im Falle einer Krise in der Taiwanstraße einzugreifen. Lin erklärte, die Regierung von Präsident Donald Trump habe im vergangenen Jahr ein umfangreiches Waffenverkaufspaket für Taiwan im Wert von 11 Milliarden US-Dollar genehmigt. US-Außenminister Marco Rubio habe außerdem öffentlich erklärt, dass ein weiteres Paket im Wert von 14 Milliarden US-Dollar noch geprüft werde. Lin betonte, dass in Prüfung nicht bedeutet, dass das Paket ausgesetzt sei. Taiwan sei weiterhin zuversichtlich hinsichtlich der Lieferung und der Kontinuität der Waffenlieferungen. Lin äußerte sich außerdem zu einer Aussage des US-Verteidigungsministers Pete Hegseth beim Shangri-La-Dialog im Mai in Singapur, wonach die USA künftig nicht mehr die Verteidigung wohlhabender Staaten subventionieren würden. Lin erklärte dazu, es gehe dabei um Lastenteilung. Taiwan habe seinen Verteidigungshaushalt bereits auf mehr als 3% des Bruttoinlandsproduktes erhöht und plane ihn bis 2030 auf 5% zu steigern, um eine chinesische Invasion wirksam abzuschrecken. Taiwans Wirtschaftsministerium erklärte, die Regierung setze ihre Strategie zur Diversifizierung der Energieimporte fort und baue gleichzeitig die Kapazitäten für erneuerbare Energien aus, um eine stabile Versorgung des Landes mit Erdgas und Strom sicherzustellen. Die Erklärung erfolgte am gestrigen Donnerstag als Reaktion auf Medienberichte über eine im Juli von WP Intelligence und dem New Lines Institute durchgeführten Simulation einer Lieferkettenkrise in Taiwan. Nach Angaben des Ministeriums verfolgt Taiwan bei der Energieversorgung seit langem eine Strategie der diversifizierten Beschaffung und Verteilung. Diese wird durch mittel- und langfristige Lieferverträge, flexible Einkäufe auf dem Spotmarkt sowie Mechanismen zur Lagerhaltung und Bestandsverwaltung ergänzt, um eine unterbrechungsfreie Versorgung sicherzustellen. Das Ministerium wies darauf hin, dass Taiwan im Jahr 2025 Flüssigerdgas, kurz LNG, aus bis zu 14 Ländern importierte. Die Kohleimporte stammten aus verschiedenen Regionen Asiens, Amerikas und Afrikas, wobei Australien, Indonesien und Kolumbien zu den wichtigsten Lieferländern gehörten. Darüber hinaus haben die staatliche CPC Corporation, Taiwans Unternehmen für Erdöl, Erdgas und Kraftstoffe, die Beschaffung aus politisch und wirtschaftlich stabilen Regionen mit engen Kooperationsbeziehungen zu Taiwan proaktiv ausgeweitet. Das Ministerium unterstrich, dass der beschleunigte Ausbau erneuerbarer Energien ein zentraler Bestandteil der gesamten Strategie zur Sicherung der Stromversorgung sei. Die Regierung treibe insbesondere die Entwicklung von Windkraft, Solarenergie, Geothermie und Kleinwasserkraft voraus, um die Widerstandsfähigkeit der taiwanischen Energieversorgung zu stärken. Taiwans Regierung werde auf einen jüngsten Vorfall, bei dem taiwanischen Staatsbürgern in Uganda ihre Pässe abgenommen und sie aufgefordert wurden, stattdessen chinesische Pässe vorzulegen, nach den Prinzipien der Gleichbehandlung und Gegenseitigkeit reagieren. Das erklärte Außenminister Lin Jialong am heutigen Freitag. Drei taiwanische Staatsbürgern wurden am Mittwoch, dem 12. August, von ugandischen Einwanderungsbeamten ihre Pässe abgenommen. Sie durften schließlich zwar in das Land einreisen, doch ursprünglich hatten die Beamten verlangt, dass sie ihre chinesischen Pässe vorlegen, bevor ihnen ihre taiwanischen Reisedokumente zurückgegeben würden. Als Begründung verwiesen sie auf die Einhaltung des sogenannten Ein-China-Prinzips Ugandas. Lin erklärte, er habe das taiwanische Vertretungsbüro in Somaliland angewiesen, den Vorfall zu untersuchen. Die Verhandlungen seien noch im Gang. Zugleich forderte er taiwanische Staatsbürger auf, die Notwendigkeit und die möglichen Risiken einer Reise nach Uganda in naher Zukunft sorgfältig abzuwägen. Personen, die sich derzeit in Uganda aufhielten, sollten besonders wachsam sein und engen Kontakt zum Vertretungsbüro in Somaliland halten. Lin sagte, wenn Staaten das sogenannte Ein-China-Prinzip als Hindernis für die Erteilung von Visa oder die Einreise verwendeten, wirke sich dies zwangsläufig auf die bilateralen Beziehungen aus, insbesondere dann, wenn wirtschaftliche, handelspolitische oder kulturelle Kontakte zwischen den Ländern bestünden. Er fügte hinzu, dass Taiwan solche Fälle nach den Grundsätzen der Gleichbehandlung und Gegenseitigkeit behandle. Taiwans Außenminister Lin Jialong erklärte, parteipolitischer und wahlpolitischer Wettbewerb sei innerhalb Taiwans zwar normal, dürfe aber nicht den übergeordneten Interessen des Landes schaden. Die taiwanische Diplomatie umfasse das Überleben und die Entwicklung der Nation sowie die gemeinsamen Interessen aller Taiwaner. Seine Äußerungen erfolgten als Reaktion auf Kommentare der KMT-Vorsitzenden Zheng Liwen Anfang dieser Woche. Zheng hat in einem Interview erklärt, Taiwan sei nie unabhängig gewesen und auch nie ein Staat gewesen, was im Internet heftige Reaktionen auslöste. Auf diese Äußerungen angesprochen, sagte Lin in einem Interview, die Behauptung, Taiwan sei kein Staat, stelle einen Rückschlag für die diplomatischen Bemühungen des Landes dar. Lin betonte, dass die Republik China Taiwan und die Volksrepublik China aus diplomatischer Sicht unabhängige Staaten seien. Taiwan erfülle die Kriterien eines unabhängigen Staates unter anderem durch direkte Präsidentschaftswahlen und regelmäßige Wahlen zum Parlament. In jeder Hinsicht funktioniere Taiwan als eigenständiger Staat. Die Zahl ausländischer Hochschulabsolventen, die eine Genehmigung erhalten haben, ihren Aufenthalt in Taiwan zur Arbeitssuche zu verlängern, ist seit Inkrafttreten einer neuen Regelung im Januar stark angestiegen. Nach Angaben des Nationalen Entwicklungsrates lag sie Ende Juli dieses Jahres bei 3.239 Personen. Im gesamten Jahr 2025, also vor Inkrafttreten der neuen Regelung, waren lediglich 281 Anträge gestellt worden. Mit den im Januar in Kraft getretenen Änderungen des Gesetzes zur Anwerbung und Beschäftigung ausländischer Fachkräfte können ausländische Studierende, die in Taiwan einen Associate Degree oder einen höheren Abschluss erwerben, eine Verlängerung ihres Aufenthalts um bis zu 2 Jahre beantragen. Während dieses verlängerten Aufenthalts dürfen sie ohne eine zusätzliche Arbeitserlaubnis arbeiten. Und damit kommen wir zur Börse. Der TAIEX in Taiwan musste zum Wochenabschluss Verluste hinnehmen und schloss unter der 46.000-Punkte-Marke. Anleger strichen vor dem nächsten technischen Widerstand bei 46.000 Punkten ihre Gewinne ein, erklärten die Händler. Belastend wirkte zudem, dass der Auftragschiphersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing Company seine zuvor erzielten Kursgewinne wieder abgab, führten die Händler aus. So schloss der TAIEX heute 210,47 Punkte oder 0,46% im Minus. Damit lag der Abschlusskurs bei 45.811,01 Punkten. Das Handelsvolumen lag am heutigen Freitag bei 1,06 Billionen Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 28,6 Milliarden Euro. Und zum Abschluss der Wetterbericht. Der sich verstärkende Südwestwind beeinflusst derzeit das Wetter in ganz Taiwan. So war es heute im ganzen Land überwiegend bewölkt mit nur wenigen sonnigen Abschnitten. Im Laufe des Nachmittags kam es im ganzen Land zu teilweise heftigen Niederschlägen, oft mit Gewittern. Die Höchsttemperaturen erreichten im Norden 32 bis 35 Grad, in Zentral-Taiwan 33 bis 34 Grad und in Süd-Taiwan 32 bis 33 Grad. Und nun die Vorhersage für morgen, Samstag, den 15. August 2026. Weiterhin sorgen die starken Südwestwinde für starke Bewölkung und heftigen Niederschlägen mit Gewittern. Die Höchsttemperaturen erreichen im Norden 32 bis 35 Grad, in Zentral-Taiwan 33 bis 34 Grad und in Süd-Taiwan 32 bis 33 Grad. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Freitag, den 14. August 2026.
Nun folgt der Hörerbriefkasten. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 14. August 2026. Im Studio begrüßen Sie
Chiu Bihui
und Eva Trindl. Wir möchten natürlich heute auch wieder auf Ihre Post eingehen, Fragen beantworten. Wir haben eine E-Mail erhalten von Hans-Christoph Scheibelberger aus Österreich. Er hat geschrieben: Vielen Dank für das interessante und informative Programm. In den Sommermonaten, Sommerferien, habe ich immer mehr Zeit zum Kurzwellenhören. Schön, dass es noch ein paar deutschsprachige Sender gibt. Die Sendung war sehr gut gestaltet und macht Lust auf mehr. Die Sendungen gefallen mir, da ich Einblicke in das Leben der Menschen in ihrem Teil Asiens erhalte. Er arbeitet als Mittelschullehrer im Salzkammergut und hört seit 1990 Kurzwelle. Er ist auch Funkamateur.
Ja, wir freuen uns sehr, dass wir jetzt neue Hörer gewonnen haben. Wir hoffen natürlich, dass die länger bei uns bleiben können.
Lothar Rennert hat geschrieben, ein Empfangsbericht vom 8. August. Ganz fern ist deine Stimme zu hören, die über Taiwan berichtet. Kai Samulowitz hat einen Artikel geteilt, und zwar ein lesenswerter Artikel über die Anfänge des Radios aus der heutigen Ausgabe der Berliner Morgenpost. Das ist vom 8. August, die Stunde 0 des Deutschen Rundfunks, Radio für alle. Deutschlands Weg ins Zeitalter der elektronischen Massenmedien begann 1923 in Berlin. Jahresgebühr 350 Milliarden Mark. Sie mussten viel improvisieren an jenem Montag, dem 29. Oktober 1923. Alles für die eine Abendstunde. Mit Krepppapier und Pferdedecken behängten sie Wände und Dachschräge der winzigen Kammer für die Akustik. Da gab's Orchester und Musiker. Das ist wirklich ein interessanter Artikel.
Ja, tatsächlich. Und früher gab es natürlich auch nicht so viele moderne Ausrüstungen, Aufnahmegeräte und so weiter. Wenn ich solche alte Fotos sehe, dann ist natürlich sehr nostalgisch und kann man sich vorstellen, dass unsere Vorgänger, die, wie die da früher arbeiteten.
Ralf Witte hat geschrieben, er hat uns gehört am 2. August, informativ wie gewohnt, ausführlich, aber nicht zu trocken und zu steif. RTI Taiwan halt.
Ja, danke.
Das war die Sendung am Sonntag, wahrscheinlich das Kaleidoskop.
Mit Jojo zusammen natürlich sehr kurzweilig.
Wir senden auf Kurzwelle kurzweilige Sendungen.
Ja, wir senden auf Kurzwelle kurzweilige Sendungen. Natürlich, das ist unsere Pflicht.
Heinrich Oesterbrock hat geschrieben, heute schicke ich Ihnen den Empfangsbericht zu Ihren täglichen Sendungen im Juli. Gestern schlug das Herz des Radiohörers höher. Die Sonderkurs-L-Karte zur Bestätigung meines Berichts über den Empfang der Testsendungen aus Danshui kam an. Dafür bedanke ich mich sehr herzlich bei Charlotte. Die arme Frau hat ja momentan wirklich alle Hände voll zu tun. Liebe Grüße an Sie aus dem Allgäu. Die Karte selbst gefällt mir gut, auch wenn die Fotos wohl nicht alle so ganz taufrisch sind, oder? Das sind zwei alte und zwei neue Aufnahmen. Und zwar links oben die Sendeanlage Danshui. Das ist eine recht aktuelle Aufnahme. Und links unten ist die alte Sendeanlage Tainan, also eine ältere Aufnahme. Dann bei der Redaktion ist rechts oben die Redaktion von 1999 und rechts unten ist jetzt die aktuelle Besetzung, nämlich Xiangning, Benedikt, Juliane, Yilong, Bihui und ganz rechts dann ich. Uwe Volkert geschrieben: Ich möchte Ihnen für die Gelegenheit danken, die Direktsendungen aus Danshui in Thailand empfangen zu können. Der Empfang der Sendungen auf 11.995 kHz war durchaus akzeptabel, stellenweise sogar gut. Und er hat uns auch Empfangsberichte mitgeschickt. Und er schreibt: Ich möchte zum Ausdruck bringen, dass ich die persönlichen Interviews mit verschiedenen Mitarbeitern sehr schätze. Oft besteht ein Beitrag nur aus wenigen Minuten Sendezeit und oft bleibt keine Zeit, sich am Anfang des Beitrages kurz vorzustellen. Bei zukünftigen Sendungen ist mir dann die Stimme präsent und ich weiß, dass sie oder er zum Beispiel in der Freizeit Basketball spielt. Nochmals herzlichen Dank für Ihre Mühe, die Sie sich mit diesen zusätzlichen Sendungen gemacht haben. Es gibt Hörer, die das zu schätzen wissen. Und er hat auch Fotos von seiner Antenne mitgeschickt. Oh.
Und ja, wir freuen uns natürlich sehr, dass auch in Thailand, wo eigentlich nicht unser Zielort ist, gut zu empfangen. Das war schön.
An den Bambusfeld. Theo Ranzmann hat geschrieben, er hat auch die Sonderkurs-L-Karte über die Testsendung aus Danshui erhalten. Die Post benötigte 7 Tage.
Ja, ganz normal.
Hans-Günther Hessenbroch hat uns auch einen Empfangsbericht geschickt vom 17. Juli. Und er schreibt: Der Empfang ist nach wie vor durchgehend gut auf der Frequenz 5900 kHz. Nur mit den Direktfrequenzen habe ich Probleme. Und er hat die letzte Kurs-L-Karte im April bekommen. Das ist seltsam, dass sie dann später keine mehr erhalten haben. Wir schicken die nochmals mit, die vielleicht noch fehlen. Franz Schanzer hat geschrieben aus Österreich. Ein Empfangsbericht vom 7. August. Die Beiträge waren wieder interessant. Der Beitrag über die Busreisen hat mir gut gefallen. Wir machen im September eine Tagesbusreise auf den Schneeberg, den höchsten Berg von Niederösterreich. Auf den Berg führt auch eine Zahnradbahn. Damit werden wir den Berg erklimmen. Der Schneeberg. In Taiwan gibt es auch einen Schneeberg.
Genau, der zweithöchste Berg in Taiwan.
Der Xueshan, der Schneeberg. Der Hauptgipfel ist 3886 Meter hoch.
Nur auf unserem Schneeberg schneit nicht immer oder nicht so viel.
Ja, ich konnte mal nicht hochsteigen, weil zu viel Schnee war und alles vereist war.
Das passiert auch einmal bei mir, aber ich kann mir gut vorstellen, im Vergleich zu dem Schneeberg in Österreich ist Taiwans Schneeberg etwas weniger Schnee.
Ich war aber schon auf dem Schneeberg.
Okay,
auf
du hast gewonnen. Xueshan. Ich war noch
war
nie.
Es muss im Sommer gewesen sein oder im Herbst. Also einmal war ich oben, das war kein Problem, war auch gutes Wetter. Und einmal, da ja, ging nichts, auch nicht mit Spikeschuhen und so. Keine Chance.
Zu viel Schnee hatte es gegeben.
Vor allem Eis, es war etwas vereist, ja. Sigmar Boberg hat uns auch viele Empfangsberichte geschickt über unsere Direktausstrahlungen. Und er hat auch die letzte gehört am 26. Juli. Da war ja auch Bihui dann noch dabei. Und Sigmar Boberg schreibt: Für Bihui gilt, Die beste kommt zum Schluss. Es ist schon erstaunlich, welche interessanten Lebensläufe die einzelnen Kollegen bei RTI haben. Auch Bihoy ist da keine Ausnahme. Man hat auch den Eindruck, dass bei Bihoy die Rente auch eher ein Unruhestand ist. Es war auch wieder ein sehr gut moderiertes Programm.
Ja, Unruhestand, ein gutes Wort. Ja. Ja, passend eigentlich.
Ja, ja, weil das heißt ja Ruhestand und die meisten gehen aber in den Unruhestand.
Ja, tatsächlich.
Kurt Stupa hat uns geschrieben, heute sende ich euch einen Bericht, den ich im Wochenanzeiger Duisburg Nord gefunden habe. Wünsche euch viel Spaß beim Lesen. Und zwar radelnd Taiwan erkundet. Irina Rode liebt das Abenteuer. Während ihres Sabbaticals ist die Psychologin rund um Taiwan gefahren. Allein rund 1000 Kilometer mit ihrem Bike. Was sie auf der 10-tägigen Tour erlebt hat, im Innenteil. Hier direkt vor dem Mund des Drachen in Kaohsiung.
Genau, auf den Lotus-Teich. Genau, so ein schönes Bild. Ja, BBC hat kürzlich auch einen Artikel über Fahrradtour in Taiwan berichtete und bezeichnete diese Route als eine der schönsten Route überhaupt in der Welt. Und genauso 1000 Kilometer.
Dann fahren wir auch mal rum und machen Bericht rund um Taiwan.
Wenn ich nicht mehr in Unruhestand bin.
Dann fährst du mit dem Fahrrad rund um Taiwan.
Ja, ich werde mir mal bemühen.
Aus Malaysia haben wir auch einen Brief bekommen. Auch ein Empfangsbericht. Und zwar über die 15.195 Kilohertz. Herzlichen Dank. Es sind auch sehr schöne Briefmarken drauf.
Ja, aus Malaysia bekommen wir eigentlich gar nicht so viele Empfangsberichte oder Zuschriften. Darüber freuen wir uns, dass wir jetzt noch einen Hörer mehr bekommen.
Peter Ng, herzlichen Dank. Und dann haben wir einen Brief bekommen von Hiroyuki Nemoto
aus Japan.
Er hat uns gehört auf der 11.995 Kilohertz am 6. Juli. Simpo 35333.
Oh, gar nicht schlecht.
Reinhard Schumann hat geschrieben, ein Empfangsbericht vom 31. Juli. Zwei Hörer aus Schweden, davon sind mir gut bekannt, schreibt er über den Hörerbriefkasten. Christa Brunström von SDXF Kurzwelle. Ich habe 10 Jahre in Schweden gelebt, in Västergötland, in Dalsland, Län-Kommune Bengtsfors, ein Dorf mit einer Außenstelle der Universität Göteborg und auch Stenby-Schule mit circa 250 Studenten aus der ganzen Welt. Zu dieser Zeit war meine schwedische und englische Sprache gut trainiert und im Land war ein gutes Lebensgefühl für mich. Keine Hektik, kein Stress.
Oh, da hört sich wirklich gut an.
Joachim Thiel hat geschrieben, ein Empfangsbericht vom 2. August. Anmerkungen? Die Sendung über Trinkgelder war für mich sehr aufschlussreich. Wusste ich bisher nur, dass man in einigen asiatischen Ländern fast beleidigt ist, falls man ein Trinkgeld geben will.
Ja, das stimmt schon. In Taiwan ja viele Leute, die wollen kein Trinkgeld entgegennehmen und die halten es für selbstverständlich, wenn sie Service anbietet.
Es kommt auch immer darauf an, wo das ist. Ne? So im Restaurant oder so ist Trinkgeld nicht üblich.
Nein, deswegen, es muss nicht sein. Aber das ist natürlich sehr subjektiv. Manche nehmen das schon gerne ein.
Aber ich glaube nur.
Aber manche eigentlich wollen gar nicht.
Also im Restaurant macht man das, ist halt nicht üblich. Und ich weiß nicht, wenn jetzt Touristen kommen und vielleicht ein Trinkgeld geben, dann denken sie halt, naja, wenn das eine kleine Summe ist, dann nehme ich das, um die nicht zurückzuweisen oder so. Aber man kann zum Beispiel manchmal im Taxi oder bei Sachen, da sagt man immer, du musst nicht rausgeben. Und manche Cafés oder Restaurants, die haben irgendwas am Tresen stehen. Da steht entweder drauf für die Kaffeekasse oder irgendwas für Spenden. Wenn man dann was geben will extra, dann kann man einfach spenden für irgendwelchen guten Zweck. So, sowas gibt's öfter mal, auch in Restaurants oder Läden oder so.
Ja, genau, zum Beispiel in viele Convenience Stores. An der Kasse gibt's immer eine Dose. Transparente oder Glasdose und so. Man kann ja das Kleingeld einfach reinschmeißen. Das ist üblich, aber zum Beispiel im Restaurant oder im Hotel, diese Trinkgeld sind nicht notwendig. Aber wie gesagt, manchmal, wenn man ein bisschen Trinkgeld geben, dann werden die manchmal auch mit Freude eingenommen oder nicht, je nachdem.
Andreas Möglich hat geschrieben, nun ist schon wieder eine Woche vergangen, seitdem die Direktausstrahlungen aus Taiwan zu Ende gegangen sind. Schade, dass die 4 Wochen so schnell vergangen sind. Ich könnte mich an die Direktausstrahlungen gewöhnen. Sicherlich werde ich versuchen, die französischsprachigen Direktausstrahlungen zu empfangen, was aber für mich nicht das Gleiche ist. Es war eine sehr schöne Idee in den Wochen, Entsendungen, Interviews mit den Mitarbeitern der deutschsprachigen Redaktion zu führen. So konnte man auch etwas Persönliches der einzelnen Redakteurinnen und Redakteure erfahren. Ja, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben doch einiges Interessantes zu erzählen gehabt, ne?
Ja, zum Beispiel, dass ich früher für einen Kinderverlag gearbeitet oder für
einen Kinderbuchverlag, ja.
Ja, Kinderbuchverlag oder für einen anderen Magazin Artikel geschrieben haben.
Martina Pohl hat geschrieben, ein Empfangsbericht vom 8. Juli. Mit großer Neugier verfolgte ich die geschmackvolle Reise der ausgefallenen Chipsorten, die in Taiwan angeboten werden. In Deutschland sind tatsächlich die Paprika-Chips die beliebteste Sorte. Ich war bei uns im Laden um die Ecke und habe nach anderen Sorten Ausschau gehalten. Im Regal fand ich die Sorten Ungarisch, Oriental, Pepperoni, gesalzen, Currywurst-Style, Sour Cream, Tzatziki-Style und Pizza-Chips. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Sorte Bier-Chips, wie es sie in Taiwan gibt, auch in Deutschland seine Anhänger findet.
Oh, das ist ja wirklich lustig zu erfahren, auch dort es so viele verschiedene Chips-Sorten gibt. Ja, ich habe eigentlich alle diese Chips, die Shanin besorgt habe, probiert und schmeckt mir eigentlich am besten diese Pidan,
tausendjährige Eier-Chips.
Chips am besten, ja. Das ist schon ein bisschen komisch, aber ich mag diese Geschmacksrichtung.
Ich habe letztens mal Wasabi-Chips, aber das ist
Wasabi
eigentlich,
ist schon eher üblich.
Das schmeckt gut, aber das ist eigentlich gut. Üblich, genau. Relativ üblich, viele Sachen mit Wasabi. Alfred Albrecht hat uns auch mehrere Empfangsberichte geschickt. Er schreibt am 24. Juli, die Frequenz 15.145 kHz wollte überhaupt nicht zu ihm durchdringen. Anscheinend hat dieses Mal der Wohnort in der falschen Richtung gelegen. Die 11.995 kHz war mehr schlecht als recht zu hören. Das war sehr schade, aber nicht zu ändern. Ja.
Ja, das war mal so, mal so.
Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser hat geschrieben, er möchte gerne heute am 14. August ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. RTI-Hörerclub Ortenau-Mitglied Markus Schaper in Wachtberg, RTI-Hörerclub Ortenau-Ehrenmitglied Hans Korpitschok in Rostock, RTI-Hörerclub Ortenau-Mitglied Toni Pavik in Kanada sowie Joachim Schaumann in Bad Laspe, Peter Trainert in Dresden, RTI-Hörerclub Ortenau-Mitglied Wim Hamann in Maaseik in Belgien, Reinhard Westphal in Rostock, Wolfgang Endlicher in Wien sowie RTI-Hörerclub Ottenau Ehrenmitglied Manfred Korn in Stuttgart. Gedenken möchte ich heute auch meiner Mutter Anna Seiser, Gründungs- und Ehrenmitglied des RTI-Hörerclubs Ottenau, die am 17. August 1932 geboren wurde und am 10. Juni 2022 leider verstorben ist, sowie RTI-Hörerclub Ottenau-Mitglied Harald Gabler, der am 1. Januar 2025 leider verstorben ist. Ein extra Gruß geht heute auch an alle Teilnehmer des Ulmer Hörerclub-Treffens vom 15. August 2022, was uns allen in schöner Erinnerung bleiben wird.
Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute im Briefkasten.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 14. August 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann die Sprache Deutsch wählen. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz.
Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
Eva Triendl
und Chobi Hui.
Uniyama di Aliyah.